Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ja. Herzlich willkommen zurück zu Gemeinsam durch die Galaxis live aus der Kuppel des Planetariums Bochum. Hallo Susanne.
Hallo.
Wir haben wieder Platz genommen. Wir starten mit einer Frage, die uns online erreicht hat. Und Alfred fragt über Facebook: Welche Rolle, jetzt sind wir wieder in einer sehr kosmologischen Frage, welche Rolle spielt die noch nicht nachgewiesene dunkle Materie im Zusammenspiel mit den Galaxien und der Expansion unseres Universums? Dunkle Materie, ja.
Darüber könnte man jetzt die restlichen 40 Minuten und noch länger, tun wir aber nicht.
Machen wir nicht, nein. Aber so viel sei gesagt, ich habe ja immer dieses Bild vor Augen, so mit dem Ozean und den Schaumkronen, ja. So dass viele Leute sagen, alles, was wir sehen an Sternen, an Galaxien, ist es letztendlich nicht mehr als so, ja, ein bisschen so die Krümel auf dem Kuchen. Ja? Das ist so, was ist 5% von allem? Wir haben ja die dunkle Materie und noch schlimmer, die dunkle Energie haben wir jetzt hier nicht in der Frage. Aber diese dunkle Materie, es gibt verschiedene Theorien, was es sein könnte. Keine davon ist wirklich jetzt ganz klar. Aber die Frage ist ja, welche Rolle es jetzt spielt im Zusammenspiel der Galaxien und der Expansion. Also Expansion würde ich eher die dunkle Energie verorten als die dunkle Materie. Aber was ich ja zum Beispiel schon mal gelesen habe, ist, dass man weiß, dass die Galaxien, so wie sie rotieren, dass sie das gar nicht könnten, wenn da nicht noch irgendwie mehr wäre, als wir sehen.
Genau. Das ist eigentlich nicht der erste, aber der erste klare Nachweis davon, dass da noch mehr ist als das, was wir sehen können, in den 1970er Jahren gewesen von Vera Rubin und Kollegen.
Wo es ja jetzt das Vera Rubin Observatory gibt.
Vera Rubin Observatory, das jetzt in den Junitagen eröffnet wird und die den Betrieb aufnimmt. Vera Rubin und ihre Kolleginnen und Kollegen haben gesehen, dass Galaxien ganz anders rotieren, als man erwarten sollte, wenn es nur die Materie geben würde, die man sieht. Im Sonnensystem ist uns völlig klar, dass ein Planet, der weiter weg ist von der Sonne, langsamer rotiert als einer, der näher ist an der Sonne. Die Sonne zieht ihn weniger an.
Genau. Und die Erde braucht ein Jahr, der Jupiter braucht 12 Jahre und irgendwie weiter draußen.
Galaxien machen das nicht. Galaxien, so weit wie man sie nach außen sehen kann, rotieren immer gleich schnell. Also immer,
die müssten ja langsamer werden nach außen.
Immer mit der gleichen Geschwindigkeit von ungefähr 200 Kilometern.
Das heißt, die rotieren viel zu schnell.
Die rotieren außen viel zu schnell.
Außen zu schnell.
Und das kann man erklären, wenn es eine kugelförmige Verteilung von dunkler Materie im Halo um solche Galaxien gibt.
Also in dem Hof, in dieser Sphäre. Hof,
also was auch rundherum, die aber viel weiter nach draußen geht als das Licht. Das ist das eine Argument. Das andere Argument, das tatsächlich sogar noch älter ist, das war Fritz Zwicky noch ein paar Jahrzehnte eher, das gilt sogar für Galaxienhaufen. Also Galaxien, die wie im Virgo-Haufen, wie im Koma-Haufen, wo auf Millionen von Lichtjahren, 100 oder 1000 Galaxien nah zusammensitzen.
Das sind so Superhaufen. Und das
sind
ja
große Galaxienhaufen.
Das sind ja diese tollen Aufnahmen, oder die man so sieht, dass, wenn das so in, man versucht, sich das grafisch darzustellen, wie so wabenförmige Filamente, dass diese Superhaufen, es gibt da riesige Voids, so Leerräume. Ja. Und ansonsten gibt es da wirklich diese Galaxienhaufen, das sieht ein bisschen aus wie so Neuronen, Hirnneuronen unter dem Mikroskop.
Oder Schleimpilze.
Ja, die Natur bringt im Größten wie im Kleinsten, das ist ja auch so ein tolles Geheimnis, aber, ähnliche Strukturen hervor.
Aber diese Galaxienhaufen, die fliegen ja jetzt nicht alle, so wie wir sie jetzt gerade beobachten, sind sie ja nicht gerade alle dabei, sich aufzulösen. Das heißt, die halten zusammen.
Ja.
Aber die Materie, die wir sehen, reicht dafür nicht. Da brauchen wir auch zwischen den Galaxien auch wieder dunkle Materie. Nicht nur in der Galaxie, sondern auch dazwischen.
Das dritte Argument, das es auch noch gibt, ist,
dass wir verschärft sehen, seitdem es das James-Webb-Weltraumteleskop gibt, dass Galaxien ein paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall schon ziemlich groß geworden sind. Und das schaffen sie auch nur mit dunkler Materie.
Und wenn ich das zweite und das dritte Argument mal zusammennehme, ich erinnere mich an diese berühmte, das hieß Millennium-Simulation, vor ein paar Jahren. Da wurde irgendwie in den Computer ein Modell gesteckt des Universums mit einer, so ein Würfel mit einer Kantenlänge von einer Milliarde Lichtjahr oder sowas. Ja, also schon ganz ordentlich. Natürlich nur ein Ausschnitt des Universums. Und da packte man dann Galaxien rein und eben auch angenommene dunkle Materie.
Eigentlich sogar bei den ersten Simulationen nur dunkle Materie. Ja,
genau, das war der Witz.
Der Schaum auf der Welle spielt so eine kleine Rolle, den hat man gleich ganz weggelassen.
Genau, der war völlig unnötig. Aber es sah so aus, was dann bei rauskam. Wenn man da dunkle Materie reinsteckt, was bei rauskam, waren exakt die Strukturen, die wir beobachten. Ja. Das heißt, die Idee war, diese Waben, Fäden, nenn es wie du willst, diese Struktur an Galaxienhaufen, Superhaufen, diese ganzen Cluster, die haben sich anscheinend gebildet entlang Verdichtungen dieser dunklen Materie. Ja. Dass man sagen kann, die dunkle Materie, was immer es ist, hat die Struktur im Großen.
Und den Beginn der Strukturbildung.
Der Galaxien selbst und der Haufen von Galaxien hat das wirklich wie eine Honigfalle gemacht. Das heißt, entlang dieser Verdichtungen hat sich die Materie überhaupt erst gesammelt.
Wobei wir natürlich nicht verschweigen dürfen, wie Alfons auch richtig anmerkt, noch nicht nachgewiesen. Naja, also was heißt nachgewiesen? Wir sehen die Effekte, aber wir wissen überhaupt nicht, was das für Teilchen sind. Und das beunruhigt gerade die Kollegen Teilchenphysiker in zunehmendem Maße.
Ja, ja.
Weil auch die großen Teilchenbeschleuniger, Large Hadron Collider, LHC, der größte Teilchenbeschleuniger, den es gibt, den die Europäer betreiben, Zentrale in Genf, einfach bisher die Teilchen, die auch im Verdacht waren, nicht nachweisen konnten.
Ja, so langsam müsste man ja mal was finden, ne, mit den ganzen milliardenschweren Beschleunigern.
Und es sieht nicht so aus. Also man sucht inzwischen auch in anderen Richtungen als vorher. Aber das ist ein zunehmend beunruhigendes Problem, weswegen Außenseitermeinungen, die versuchen, an der Gravitationskraft zu drehen oder so etwas,
dass sie nicht überall gleich ist,
mich alle nicht so wirklich überzeugen, weil sie von den drei Gründen für dunkle Materie nicht alle drei aus meiner Sicht auflösen. Aber je länger man nichts findet als Teilchen, umso ernsthafter muss man da natürlich auch drüber
nachdenken. Das ist ja ein bisschen wie bei Holmes und Watson. Das, was übrig bleibt, muss dann vielleicht die Wahrheit sein, wenn man alles andere ausgeschlossen hat. Aber der Alfred, der uns das geschrieben hat, der hat ja auch noch die Expansion hier uns in die Frage reingeschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass er meint, wenn da so viel Materie ist und das Weltall expandiert, wenn da genug dunkle Materie ist, ist das das Gummiband, was diese Expansion dann stoppt? Ist das?
Das ist eigentlich so richtig. Ja. Nur, und man hat auch lange geglaubt, bis vor 25 Jahren ungefähr, dass das Gummiband ganz wirksam ist und die Expansion zumindest nach unendlich langer Zeit zum Stillstand bringt. Und dann hat man eine zusätzliche Komponente im Universum halt gefunden, die dunkle Energie.
Und die wirkt dem entgegen. Und das war ja diese berühmte Geschichte, wo es ja auch Nobelpreis für gab, dass man gesagt hat, wir haben erwartet, dass das sich abbremst und das schiere Gegenteil ist der Fall.
Es beschleunigt sich.
Ja, als würde man einen Stein dabei zusehen, dass er nicht runterfällt, sondern schneller nach oben.
Das heißt, die dunkle Materie gibt sich durchaus die größte Mühe, zusammen mit der normalen Materie, es war weniger, aber die Abbremsung, die sie auslöst, reicht nicht. Die andere Komponente ist stärker.
Da sind wir wieder bei diesem Kuchendiagramm, was man dann so kennt. So, das kleinste Stückchen vom Kuchen ist das, was wir sehen, diese leuchtende Materie. Und selbst Staub, der nicht leuchtet, wird da noch zugeschlagen. Also selbst dann ist es nur eben ganz wenig. Und dann ist so ein knappes Drittel oder so diese hypothetische dunkle Materie, was immer es ist. Ja. Und der ganze riesige Rest vom Kuchen, das ist so wie wenn Obelix einen Kuchen teilt, im Asterix, ja. Also nimmt das größte Stück. Und dieses Riesenstück, das ist diese dunkle Energie, von der wir noch sehr viel weniger wissen, was es ist.
Von der wir noch sehr viel weniger wissen und von der neue große Beobachtungen durch Musterungen, neue Teleskope, auch Bochum ist da stark dran beteiligt, unter anderem auch das Vera-Rubin-Teleskop, das jetzt gerade in Betrieb geht. Deswegen auch deswegen heißt das auch so, ja, weil das mit dunkler Materie, dunkler Energie auch viel zu tun hat, dass da dann klarer werden wird, vielleicht nicht, was die dunkle Energie ist, aber zumindest, wie sie sich verhält. Ist sie immer konstant?
Ja.
Seit Anbeginn des Universums hat jedes Raumelement dieselbe Menge an dunkler Energie oder feucht sie irgendwie der Materie und wird vielleicht sogar schwächer mit der Zeit?
Ja, das heißt, dazu
ganz
muss man
offene Frage.
Sehr, sehr weit ins All und damit in die Vergangenheit zurückgucken. Und je mehr Galaxien da man sieht, desto mehr Statistik kann man da betreiben. Bleibt sehr spannend. Wir gehen weiter zur nächsten Frage. Und die Sonne, Mond und Sterne, was immer es ist, kommt bitte hier nochmal vor Ort aus dem Publikum. Wir sind gespannt. Es war sehr viel Kosmologie. Es kann auch ganz simple Alltagsastronomie dabei sein. Scheut euch nicht.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich habe eine sehr einfache Frage wahrscheinlich. Warum dreht sich der Mond nicht um sich selbst? Unser Mond.
Okay. Ich glaube, die ganz einfache Frage ist, er tut es, er dreht sich um sich selbst. Was dahinter steht, ist die Frage, warum zeigt uns der Mond immer die gleiche Seite?
Ja.
Dann sieht das nämlich so aus, als würde er sich nicht drehen. Aber das können wir auflösen.
Genau. Wir könnten es jetzt hier in der Kuppel selber durchführen. Wenn jemand, jeder, der uns vielleicht zu Hause auch zuhört, möge es probieren, wenn er sich das auch schon gefragt hat.
Während du es erklärst, mache ich es einfach vor. Ich gehe jetzt hier runter. Mein Gesicht ist das Mondgesicht. So. Und meine Nase zeigt jetzt hier zum Projektor in der Mitte.
Und der Paul dreht sich immer mit dem Gesicht in Richtung Projektor. Jetzt um Mond und Erde, um die Erde. Das Teil in der Mitte ist die Erde. Er dreht sich um die Erde und guckt immer, und von der Erde aus gesehen, gucken wir dem Paul immer ins Gesicht.
Ja.
Wir sehen aber, jetzt ist er schon mehr als
halb Viertel rum, ist schon abnehmender Paul.
Ja, wir sehen aber, dass er, wenn er jetzt ganz rumkommt, sich tatsächlich einmal um sich selber gedreht hat.
Muss ich ja, denn wenn ich es nicht machen würde, wenn ich jetzt Gegenprobe. Ich gucke jetzt immer auf dieses Licht da hinten. Ich gucke immer geradeaus. Dann drehe ich mich nicht. Dann würde man sogar von der Erde meinen Hinterkopf mal sehen. The dark side of the Paul. So, und jetzt gehe ich immer zurück. So, ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht stolpere. So, jetzt gehe ich mich hier zurück. Ich gucke immer in die Richtung dieses einen Ausgangs hier. Und habe mich nicht um mich selbst gedreht. Also der Mond dreht sich tatsächlich um sich selbst.
Und zwar?
Einmal pro Umlauf.
Einmal pro Umlauf. Das heißt, das nennt man gebundene Rotation. Eine Mondumdrehung um sich selber ist genauso lang wie ein Mondumlauf um die Erde. Das machen andere Monde auch.
Ja.
Und das stellt sich ein in einem jungen Sonnensystem, wenn ein kleineres Objekt sich um ein größeres dreht, schon relativ schnell, innerhalb von Millionen Jahren, eher als Milliarden Jahren.
Die Erde hat den Mond abgebremst und das konnte sie machen, weil man kaum glauben, aber ihr bräuchtet 81 Mondkugeln auf der einen Seite der Waage, 81 Mondkugeln, um eine Erde aufzuwiegen. Das heißt, die Erde ist wirklich erheblich schwerer als der Mond. Auch wenn der Mond ein Viertel Durchmesser der Erde hat, ist der Mond einfach ein Leichtgewicht. Und das heißt, im Laufe der Jahrmillionen konnte die Erde den Mond in seiner Rotation abbremsen, und dass er uns nur mit ein bisschen wackeln, ein paar Prozent, gucken wir ihm hinter die Öhrchen oder über den Scheitel und das Kinn, ein paar Prozent wackeln, das so etwas über 50% seiner Oberfläche können wir von der Erde aus sehen. Aber diese Rückseite, das war ja auch die Sensation, dann die ersten Raumsonden, die mal um den Mond rumgeflogen sind in den 50er Jahren, späte 50er, dass man da die ersten Bilder sah. Und da gab es nicht diese Flecken, die das Mondgesicht machen, nicht diese Mare. Das zeigt doch, dass die Struktur vorne eine andere ist, eher zugewandt, geologisch, mondgeologisch, seleneologisch. Ja.
Wo man gar nicht so ganz genau weiß, ob das was damit, dass das eine die eher zugewandte Seite ist, zu tun hat. Kann man vermuten,
ja.
Ist aber tatsächlich auch beim Mond nicht alles erforscht. Der Mond gibt sich auch die größte Mühe, die Erde abzubremsen. Und ein bisschen Erfolg hat er auch schon gehabt.
Es beruht auf Gegenseitigkeit. Die Tage werden dadurch länger. Ich glaube, die waren so zu Dino-Zeiten 23 Stunden, was war das?
Ja,
so.
Und als die Erde entstanden ist, deutlich schneller. Ich glaube, 5, 6, 7 Stunden.
Ah, ja, gut. Jedenfalls der Mond, die Gezeiten, der Mond bremst. Genauso versucht er, die Erde abzubremsen. Und das wird auch in Äonen irgendwann vielleicht mal gelingen. Ja, aber das dauert beim Mond halt viel länger. Ja, halt 81 Mal länger. Ne?
Also der Mond hat natürlich in Wirklichkeit keine dunkle Seite. Weil wir sehen jetzt gerade auf eine wunderbar beleuchtete Mondrückseite, die wir hier erdabgewandte Seite, die ist bei Neumond, wenn der Mond mit der Sonne am Taghimmel steht, natürlich komplett im Sonnenlicht.
Ja, das heißt,
jede Kugel ist immer zur Hälfte beleuchtet von der Sonne. Aber es gibt einmal die Möglichkeit, wenn zwei Objekte ziemlich gleich groß sind, das ist bei dem Zwergplaneten Pluto und seinem großen Mond Charon der Fall, die wenden sich gegenseitig tatsächlich immer die gleiche Seite zu. Da ist der Pluto schon so weit abgebremst worden, auch von seinem großen Mond, dass er das macht. Mhm. Und wenn wir dasselbe haben bei Planeten, die um andere Sterne kreisen und das sehr nah tun, dann kann es sein, dass der Planet dem Mond, dass der Planet seinem Stern immer die gleiche Seite zuwendet. Und dann wird es spannend für das Leben auf diesem Planeten. Denn ob der so gern und ob das Leben es so gerne hat, immer eine Hemisphäre des Planeten im kompletten Sonnenlicht und eine in ewiger Dunkelheit zu haben, das darf vielleicht bezweifelt werden.
Bei uns im Sonnensystem übrigens ist der innerste, der Merkur, der macht es fast. Das ist so eine 2-3 Geschichte. Ja. Da ist, glaube ich, wie war das? Das Jahr ist kürzer als der Tag.
Ja, ja, also der kreist zweimal um die Sonne, während er sich dreimal um sich selber dreht. Ja. Und wenn man sich dann, das ist die höhere Kunst, überlegt, wie das mit den Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen und wie lange dann die Tage sind, dann kommt man zu ganz merkwürdigen Ergebnissen.
Ich habe es versprochen. Wir kommen noch einmal zu Julius hier zurück und seiner zweiten Frage, die uns, die mich tatsächlich etwas, das habe ich wirklich noch nie gehört. Also was passiert, fragt Julius mit seinen zarten 10 Jahren, wenn ein Strangelet, und da haben wir vorher überlegt, wussten wir gar nicht mal, wie man das ausspricht, Französisch, das ist wahrscheinlich strange wie fremd und let wie so kleines Teilchen, wenn ein Strangelet den Jupiter trifft. Ein Strangelet, da sind wir wahrscheinlich doch in der Elementarteilchenphysik.
Das sind wir. Und zwar auf der nicht nur subatomaren Ebene, sondern auch auf der Ebene, wo wir in das Innere von Protonen und Neutronen, den Bestandteilen eines Atomkerns, schauen müssen.
Da sind wir bei Quarks.
Da sind wir bei Quarks. Und okay. Es gibt tatsächlich schon, das weiß man schon ganz lange, dass es in Protonen und Neutronen Up-Quarks und Down-Quarks gibt. Warum die jetzt so heißen, das hat nichts damit zu tun, dass das Up-Quark irgendwie nach oben guckt und das Down-Quark nach unten. Das sind
wurde
wirklich
irgendwann
nur Namen.
Hat man schon mal gelesen, es wurde irgendwann so definiert. Ja, okay.
Und ein Proton, das ja eine positive Ladung hat, besteht aus zwei Upquarks mit der Ladung 2/3, macht aber 4/3 und einem Downquark mit der Ladung minus 1/3, sodass es dann insgesamt wieder 1 ist.
Okay.
Und die Natur ist aber leider mit diesen beiden Quarktypen nicht zufrieden, sondern hat sie noch 4 weitere ausgedacht. Warum sie sich noch 4 weitere ausgedacht hat und nicht 6 oder 2 oder 8?
Ja, vielleicht kennen wir die anderen noch gar nicht.
Ja, also sieht nicht im Moment nicht so aus, aber wer weiß. Aber der nächstleichte und der, den man tatsächlich auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, weit mehr als 60, 70 Jahren kennt, ist tatsächlich das Strange Quark. Das ist das drittleichteste.
Ja.
Und das hat wie ein Down auch eine Ladung von minus 1/3.
Okay,
und ich kann jetzt zumindest im Beschleuniger kann ich sie erzeugen.
Okay.
Relativ leicht. Kann man schon ganz lange. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, ich nehme jetzt einfach ein Strange statt einem Down und mache daraus ein Atom.
Okay.
Dann ist der Atomkern viel schwerer.
Ja.
Weil das ja mehr Masse hat, aber die Ladung ist genauso und warum soll es das nicht geben?
Und ist das Strange LED jetzt dieses Strange Quark oder ist das dann dieses Atom, was das enthält?
Das ist dieses Atom, das das enthält.
Aha, okay.
Und vielleicht auch größere Bestandteile. Vielleicht gibt es Strange LEDs nicht nur in atomarer Größe, sondern vielleicht gibt es die auch in makroskopischer Größe, Asteroidengroß. Das weiß aber keiner.
Also würden sich dann diese Strange Quarks zusammenfinden mit anderen subatomaren Teilchen und nicht nur ein Atom machen, sondern vielleicht einen ganzen Stein,
Der wäre dann deutlich schwerer als unsere Steine auf der Erde, die aus normaler Materie bestehen. Im Prinzip ist das naturgesetzlich nicht ausgeschlossen. Allerdings, das, was ausgeschlossen ist, ist, dass sich aus normaler Materie von alleine solche Atome mit einem Strange Quark bilden.
Okay, aber jetzt nehmen wir mal an, irgendwie hat sich das in der Natur mal gebildet.
Also da gibt es auch Spekulationen im ganz jungen Universum oder durch extreme Kollisionen mit extrem energiereicher kosmischer Strahlung oder unter extrem hohem Druck. Da gibt es sogar die Idee, dass das Innere von Neutronensternen aus Strange-Materie besteht. Sieht im Moment nach Beobachtungstatsachen nicht so aus, aber ist im Grunde alles denkbar.
Also wir reden dann von einer seltsamen Materie.
Ja.
Wenn das jetzt da ist, ist das langlebig? Ist das stabil?
Ja, das wäre dann stabil.
Okay.
Und deswegen könnte das, also es gibt im Moment überhaupt keinen Hinweis darauf, dass die Natur das wirklich macht. Aber es ist eben nicht ausgeschlossen und wenn sie es macht, dann und das Teil würde in den Jupiter
hineinstürzen. Genau. Oder in eine beliebige andere Materie.
Oder in eine beliebige andere Materie.
Interagiert das?
Nicht besonders. Es gibt...
Es ist ja schwerer als normale Materie. Es würde also in Jupiter absinken,
ob es sich auflösen würde. Da gehen dann auch die theoretischen Meinungen auseinander, ob es dann vielleicht wächst, andere Materie in Strange-Materie ganz langsam umwandeln kann.
Wow.
Ob das möglich ist, ist mehr als umstritten. Wahrscheinlich nicht.
Würde der Jupiter dann irgendwann ein Strange-Jupiter werden?
Das dauert alles viel zu lange.
Das dauert viel zu lange.
Dieses Strange-LED ist nicht Antimaterie. Das heißt, das würde nicht wie Teilchen, Antiteilchen sich gegenseitig vernichten.
Und dann hast du nur Strahlung.
Und dann habe ich nur Strahlung.
Ja, ja.
Das ist bei einem Strange-Atom gar nicht der Fall. Das kann gut koexistieren.
Okay, das könnte also in den Jupiter eintreten wie ein Asteroid, würde möglicherweise sogar verglühen dann.
Oder dann gäbe es einen kleinen Anteil von Strange-Atomen. Es ist unwahrscheinlich, aber nicht ganz ausgeschlossen.
Ja.
Aber die Teilchenphysiker haben es bisher, also Strange Quarks kann man in jedem Beschleuniger, der auf sich hält, produzieren. Aber die anderen drei Familien auch. Ob es in der Natur wirklich Materie gibt, an der Strange Quarks beteiligt sind, ist
einfach noch nicht
einfach offen.
Ist offen. Ich frage mich natürlich, wenn es so, normale Materie, die macht ja dann, Atome finden sich zusammen zu Molekülen und die machen eine Chemie, die vertragen sich oder auch nicht, die verbinden sich und wird komplex oder auch nicht. Ist denn vorstellbar, dass es mit so einer Strange-Materie auch eine Strange-Chemie gäbe?
Da muss ich passen. Ich stelle mir das schwierig vor, weil die Masse des entsprechenden Teilchens oder des entsprechenden Atomkerns eben viel, viel, viel größer wäre. Faktor 200, glaube ich.
Doch so viel?
Ja. Als
200 mal schwerer?
Als die Masse eines normalen Atomkerns.
Ah, ja.
Ich könnte mir denken, dass das dann mit der Atomstruktur schwierig wäre. Aber ich weiß nicht, ob es schon jemand ausgerechnet hat, wie so ein Strange-Lebewesen dann aussehen würde.
Very strange, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, wenn das 200 Mal, um nochmal auf die Frage da vom Julius zu kommen, wenn das wirklich 200 Mal schwerer ist, dann könnte man ja vermuten, je nachdem, wie das dann eintritt, und wenn es, dann ist es wahrscheinlich auch relativ robust und ja, würde nicht unbedingt verglühen wie eine Sternschnuppe, sondern würde möglicherweise. Der Jupiterkern ist ja metallisch, aber das hätte ja so ein Kavum, so eine 200 Mal schwerer, so eine Durchdringungskraft, würde möglicherweise sich so ein Teilchen eher gravitationsmäßig zum Zentrum des Jupiter.
Ja, jetzt sind die Bedingungen im Zentrum des Jupiter so exotisch, dass ich nicht weiß, ob es das überstehen würde. Das Atom würde es überstehen.
Ein
Atomkern mit einem Strange Quark ist stabiler als ein normaler Atomkern. Der bildet sich nur nicht.
Okay,
weil die Energiebarriere zur Bildung viel zu hoch ist.
Würde dann so ein Strange Atom überleben und könnte dann vielleicht, wenn es, ja, sind solche Atome auch irgendwie in massereichen Sternen oder Planeten vielleicht sogar angereichert.
Da sind halt die Neutronensterne die besten Kandidaten.
Ja.
Also das, was bei einer Supernova übrig bleibt.
Geheimnisvolle Frage und ja, wie gesagt, very strange und ja, toll. Hatten wir noch nie. Super, danke für diese sehr, sehr spannende und außergewöhnliche Frage. Und jetzt haben wir noch die Gelegenheit für eine weitere hier aus dem Publikum.
Die Oortsche Wolke, wie weit reicht die und ist die eher kugelförmig oder ellipsenförmig?
Oh ja.
Die Oortsche Wolke, das Reservoir der Kometen, der gefrorene Hinterhof des Sonnensystems. Ja, wie weit reicht der, Susanne?
Möglicherweise so weit, dass sie fast die Oortsche Wolke eines Nachbarsterns oder der Nachbarsterne berührt.
Ja,
also
ja.
Kann ein halbes Lichtjahr oder Lichtjahr sein. Das Spannende ist natürlich, dass wir ein Objekt, das wirklich zur Oortschen Wolke gehört, in der Oortschen Wolke noch nie gesehen haben.
Dafür ist sie zu weit weg und die Dinger sind zu klein. Auch mit den ganzen Durchmusterungen, die wir jetzt haben. Ich meine, was wir ja finden ist, und das wird ja oft verwechselt, es ist nicht dasselbe, dass es da diesen Kuipergürtel gibt.
Genau,
das heißt, dass es hinter dem Neptun offensichtlich nochmal eine Bevölkerung von so kleinen, ja, teilweise Zwergplaneten groß, so wie Pluto. Deswegen musste Pluto ja Zwergplanet werden, weil man sonst alle anderen hätte auch Planeten nennen müssen. Und dass man da mehr und mehr Objekte findet, zum Teil auch auf verrückten Bahnen.
Ja.
Dass das sehr weit draußen ist, aber eben noch nicht so weit wie diese Oortsche Wolke.
Das ist also das, wo wir beim Pluto und bei Objekten, die dann in dem Kuipergürtel, der ist noch abgeflacht, also in der Scheibe, die man im Moment sieht. Und die Bahn, die zu den anderen nicht so ganz passt, das ist die Bahn des Pluto. Mhm. Da sieht man schon, die ist ein bisschen gekippt gegen die anderen Bahnen. Mhm. Das ist typisch Kuipergürtel, aber eben nicht um 90 Grad gekippt. Und ganz schwach sieht man in der gleichen Ebene jetzt weitere Punkte, hypothetische, modellierte Kuipergürtelobjekte. Da braucht das Licht bis dahin 5 Stunden, 10 Stunden,
das
so
ist
ungefähr.
Immer noch vergleichsweise nah.
Genau, aber in der Oortschen Wolke reden wir von Lichttagen, Lichtwochen, Lichtmonaten.
Vielleicht sogar also, wenigen Lichtjahren, weil du sagst, im Grunde ist der begrenzende Faktor der gravitative Einfluss des nächsten Sterns.
Und diese Oortsche Wolke, dass es die überhaupt gibt, war nicht nur die Idee von Jan Oort vor in den ich weiß es gar nicht,
niederländischer 50er
Jahren, ja. Niederländischer Astronom, auch in den USA, genau. Also das war seine Idee, deswegen heißt sie so.
Ja.
Da kann man sich ja was ausdenken. Und dann fragt man sich, wenn man die nicht sehen kann, diese Objekte, weil sie viel zu dunkel, viel zu weit weg von der Sonne und dann auch viel zu klein sind. Wie komme ich denn überhaupt darauf? Das kann ich aus Bahnen von langperiodischen Kometen ableiten. Also von Kometen, die sich ins innere Sonnensystem begeben, auf die Sonne zufallen, um die Sonne dann mehr oder weniger dicht herum geschleudert werden, dann vielleicht einen Schweif kriegen und sie erfreuen uns am Himmel, die aber dann Orbitperioden, Bahnperioden haben, die Zehntausende von Jahren sein
oder
können.
Mehr und oder mehr, vielleicht sogar auf Nimmerwiedersehen gar nicht wieder zurückkommen. Das heißt, aus dieser riesigen, riesigen Wolke mit wahrscheinlich mehreren Milliarden oder sogar Billionen von Kometenkernen, so Eisbrocken letztendlich verschiedenster Größe, kommen durch Bahnbewegungen oder Störungen vorbeiziehender Nachbarsterne, werden einige abgelenkt ins Innere des Sonnensystems. Selten zwar, aber es passiert. Und dann sehen wir Kometen. Das heißt, es ist das Kometenreservoir. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir da keine weiteren Planetoiden oder sowas zu erwarten hätten?
Also
Kuiper 2, 3, 4, 5.
Also darüber, das ist immer wieder ein Thema. Gibt es den, nachdem der Pluto ja jetzt also als Zwergplanet klassifiziert ist, gibt es den großen Planeten 9 irgendwo ganz weit da draußen. Da gibt es immer mal wieder so dynamische Hinweise, wenn man sich die Bahnen von bestimmten Kuipergürtelobjekten dann allerdings eher anguckt, dann zeigen die so eine dynamische Häufung in einer Richtung. Da sucht man dann und findet doch nichts.
Ist gerade wieder eins gefunden worden, was das angeblich wieder ausschließt. Ja,
ja, ja, genau.
Das geht so hin und her.
Und das geht so hin und her. Man hat bisher noch nichts gefunden. Ganz ausgeschlossen ist es nicht. Das, was man aber findet, ist ganz selten, dass wir offenbar tatsächlich austauschen mit anderen Sonnensystemen. Da hat es einen Asteroiden Oumuamua,
ja.
Und einen Kometen Borisov gegeben, die nach ihrer Bahn nicht aus unserem Sonnensystem kommen. Und deswegen so einen gewissen Austausch mit einer fremden Ortschen Wolke hat es da offenbar gegeben. Da gibt es bestimmt noch viel mehr. Aber zwei haben wir in den letten Jahren halt tatsächlich entdeckt.
Und es werden sicher in den ganzen Durchmusterungsprogrammen dann noch mehr kommen. Die Frage von dem Herrn war ja auch nach der Form dieser Ortschen Wolke. Also können wir das erstmal so beantworten? Im Prinzip können wir uns das wie so eine Kugel, so eine Sphäre um die Sonne rum vorstellen, die vielleicht dadurch deformiert wird, wenn sie mit anderen Sphären kollidiert. Wird das nach außen hin vielleicht sogar dünner?
Ja, davon ist auszugehen.
Im Grunde, das muss ja irgendwie entstanden sein. Und wenn ich mir vorstelle, wir sehen ja, wie Planetensysteme entstehen. Das ist im Grunde da sind das so Scheiben.
Ist ein bisschen später entstanden.
Nach dem Planeten? Ja. Später entstanden?
Das ist eine echt gute Frage. Wie sind die denn da hingekommen, so weit nach draußen?
Ja.
Die Verteilung ist wahrscheinlich kugelförmig. Das sieht man in den Bahnen von den langperiodischen Kometen.
Die kommen
einfach von überall, aus allen Richtungen. Da gibt es gar keine wirkliche Vorzugsrichtung. Also die liegen nicht in der Bahnebene der Planeten im Sonnensystem. Aber wie sind die da hingekommen? Es ist schon Frühzeit des Sonnensystems, aber sind Streuprozesse. Also es bildet sich im Sonnensystem in den ersten paar Millionen Jahren natürlich die Scheibe, die bildet sich einfach in der Äquatorebene.
Da, wo es rotiert.
In der Äquatorebene der Protosonne.
Und da zerfällt das in Planeten oder auch kleinere
Himmelskörper. Da bilden sich dann auch die Planeten, auch in der Scheibe. Das sieht man jedes Mal, wenn man zum Himmel guckt und Planeten beobachtet, dass die alle in einem Band am Himmel, wir nennen ihn Tierkreis, stehen. Und das ist die alte Scheibe. Da sieht man so richtig 4,5 Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit und sieht die Geburtsstruktur des Sonnensystems, dass die alle in einer Ebene liegen. Aber es gab auch alle möglichen kleineren Objekte, die dann in der Jugend des Sonnensystems die ersten einige 10 Millionen Jahre. durch aneinander, aber auch an den entstehenden großen Planeten gestreut worden sind. Also praktisch eng dran vorbeigeflogen, Bahn hat sich geändert. Mhm. Und diese Streuprozesse waren nicht mehr in der Ebene und haben dadurch mit sehr elliptischen Bahnen ganz weit draußen die Oortsche Wolke aufgebaut.
Das ist also nicht...
Also es ist nicht der Rest der protosolaren Scheibe.
Ach, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich oft dachte so, ja, das ist ja klar, da draußen war eben auch noch irgendwie Wasser und das hat sich zusammengefunden, aber dann ist vielleicht sogar ein...
Nee, die sind weiter innen.
Weiter innen irgendwie Eis, vielleicht ein Eisplanet sogar mal geschreddert worden.
Eisanteil ist bestimmt ganz hoch, das sieht man an den langperiodischen Kometen, genau. Die haben ja ganz viel
sonst
Wasser.
Sonst wären es keine Kometen mehr.
Aber die kommen aus dem, die sind entstanden, ja, also schon jetzt nicht bei der Erdbahn, sondern 30, 40, 50, 70 astronomische Einheiten, Entfernung Erde-Sonne draußen. Ja. Aber nicht ein halbes Lichtjahr.
Okay.
So groß war die Scheibe nicht, aus der sich die Planeten gebildet haben, sondern sind dahin befördert worden in den ersten 50 Millionen Jahren oder so durch Streuprozesse mit dem sich gerade sortierenden Sonnensystem, wo die Planeten auch noch so ein bisschen drin herumgewandert sind.
Das ist ja auch nochmal ein anderes spannendes Thema. Also, was uns davon geblieben ist, aus dieser turbulenten frühen Phase des Sonnensystems, ist ein gigantischer Vorrat an relativ kleinen, eisigen Himmelskörpern in der Tiefkühltruhe des Sonnensystems, die bisweilen zu schönen Kometen führen werden können. Dankeschön, das war die Live-Ausgabe von Gemeinsam durch die Galaxis. Wir haben sozusagen eine Punktlandung hingelegt. Vielen Dank!
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.